Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Jacqueline. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Jacqueline, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Meine Diagnose war Mammakarzinom und erhalten habe ich die am 15.10.2024.
Ach Gott, ist noch gar nicht so lange her.
Nee, ich war auf der Arbeit, als ich den Anruf bekommen habe. Und vielleicht fange ich einfach ganz von vorne an. Mit der, wie ich das überhaupt rausgefunden habe.
Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen.
Also, das glaubt einem kein Mensch. Ich habe darüber nachgedacht, mir Nippelpiercing stechen zu lassen. Und habe mich dann beraten lassen in einem Piercingstudio von der Besitzerin dort. Und die sagte, dass sie da dann auch die Brust und die Nippel abtastet, weil es halt sein kann, dass da Knubbel drin sind und man das unter Umständen auch untersuchen lassen muss oder sie das halt einfach dann nicht sticht, wenn ihr das nicht gesund genug vorkommt. Genau. Und ich dachte mir dann so, ich habe lange nicht mehr meine Brust abgetastet. Also ich wollte halt nicht sofort den Termin zusagen. Ich wollte erstmal gucken, ob das ein seriöses Studio ist. Ich also zu Hause nachgeguckt, wie tastet man eigentlich seine Brust richtig ab? Ich bin natürlich zu all meinen Voruntersuchungen gegangen und hatte auch die Brustabtastung. Aber selber habe ich da nur mal so zwischendurch gefühlt, aber nie richtig abgetastet, wie man das halt machen soll. Da habe ich dann eine Internetseite gefunden, auf der das wirklich sehr gut beschrieben worden ist. Im Stehen, vorm Spiegel, Arme nach oben, Arme zur Seite, im Liegen, im Profil. Und habe das alles gemacht und dabei einen Knoten ertastet. Und im ersten Moment fällt mir nur das Wort wild ein. Also ich ertastete so diesen Knoten und dachte, ja gut, ne, das kann jetzt alles sein, aber das ist schon sehr hart und auch sehr groß und sehr nah an der Oberfläche. Und dann habe ich mich mehrfach gefragt, warum ich den noch nicht vorher ertastet habe oder ne, irgendwie drauf gekommen bin und habe danach geguckt, was mache ich, wenn ich einen Knoten in der Brust finde. Und da stand, man soll einen Zyklus abwarten und wenn der nicht weggeht, zu den Frauenärztinnen der Wahl gehen. Da war mein nächstes Problem. Ich bin umgezogen, allerdings schon vor mittlerweile 7 Jahren. Ich bin aber bei meinem Frauenarzt geblieben, den ich zu Hause hatte. Das sind aber 160 Kilometer von meinem jetzigen Wohnort. Das heißt, ich habe mich prophylaktisch schon mal nach einem oder mehreren Frauenärztinnen umgeschaut und wie gesagt, den einen Zyklus abgewartet. Der Knoten ging nicht weg und dann habe ich angerufen und wollte einen Termin vereinbaren, bin aber entweder abgewiesen worden oder auf die lange Bank geschoben worden. Das wollte ich allerdings nicht so hinnehmen und bin zu meiner Hausärztin des Vertrauens gegangen, die mich schon sehr lange kennt und die hat tatsächlich eine Ultraschalluntersuchung gemacht und den Knoten gefunden, markiert und dann höchstpersönlich bei den Frauenärztinnen, wo ich angerufen habe, nachgefragt und einen Termin für mich vereinbart.
Wow, hast du Glück gehabt.
Ja, und ich war sehr, sehr froh, dass ich halt meine Ärztin habe. Also ich bin auch immer noch froh, weil ich seit ich hier lebe, also knapp seit ich hier lebe, Minimum 5 Jahre bei ihr in Behandlung bin. Das heißt, sie kennt meine ganze Krankenvorgeschichte Und da muss ich dann nicht immer alles erklären. Und so war es da auch. Also, ne, ich bin hin, habe gesagt, ich habe den Knoten. Die hat gesagt, legen Sie sich hin, ich untersuche das. Die hat mir nicht erklärt, dass bei allen Menschen mit Brüsten es sein kann, dass die eine knotige Brust haben und all das. Die hat einfach gesagt, legen Sie sich hin, ich mache die Untersuchung.
Ja, das heißt, du musstest dich nicht irgendwie rechtfertigen oder erklären, sondern es hat einfach ausgereicht zu sagen, ich habe da was und das fühlt sich für mich komisch an.
Genau, also bei ihr.
Ja, voll gut.
Ja.
Hast du denn Schmerzen gehabt? Hat der Knoten wehgetan? Oder, also ich habe das auch schon häufiger gehört, dass wenn der Knoten verschiebbar ist, es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Wie war denn das bei dir? Wie hat sich der angefühlt?
Also, soweit ich mich erinnere, sagte sie schon, dass der sich bewegen lässt, was ja dann ein gutes Zeichen ist. Und ich hatte wirklich keine Schmerzen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Diagnose bekommen habe. Dann hatte ich da Schmerzen, bis ich meine dann behandelnde Ärztin in dem Tumorzentrum gefragt habe, ob das überhaupt Schmerzen auslöst. Und sie sagte, in der Regel nicht. Und dann waren die weg. Also
psychisch,
bei mir
meinst
ganz
du?
Eindeutig.
Ja.
Also bei mir war es psychosomatisch, aber ich habe da auch klar von gehört, dass das auch wehtun kann.
Ja, das erzählen auch die Frauen unterschiedlich. Ne? Bei dem einen tut es irgendwie weh, bei dem anderen tut es gar nicht weh. Bei dem einen kann man mitverfolgen, wie der Knoten langsam größer geworden ist und bei der anderen Frau ist er von jetzt auf gleich plötzlich da. Das hört sich ja bei dir auch so an, dass du es vorher noch gar nicht gemerkt hast.
Ja, ich bin auch, also da habe ich auch überlegt, ob ich das nicht vielleicht vorher schon mal gefühlt habe, aber ich habe halt, wie gesagt, nie richtig abgetastet. Und man muss ja schon mit der Hand auch in das Gewebe rein. Und jetzt, wo ich das weiß und auch die Schulung bei Schwester Birte hatte, bin ich so, also ich mache mich vertraut mit meinen Brüsten. Jetzt nicht jeden Tag, weil ich mich nicht verrückt machen will, aber ich mache das. Ich taste da lang und dann, wenn man das regelmäßig macht, würden einem Veränderungen auffallen. Das war aber bis zu meiner Diagnose nicht so. Ich habe einfach darauf vertraut, dass mein Frauenarzt das entdecken würde, wenn er da lang tastet. Und als ich dann erfahren habe, wie groß der ist und wie die Verdopplungsrate ist, habe ich mich schon gefragt, warum er das nicht ertastet hat in unseren jährlichen Untersuchungen.
Wie alt warst du denn zu der Zeit?
Gerade 29, also.
Also noch sehr jung.
Ja, ich habe am 9.10. Geburtstag und am 15.10. kam die Diagnose. Das heißt, am 8.10. war ich da mit meinem Knoten und der Frauenarzt hat den untersucht und naja, er ist gestartet in die Untersuchung mit, ist wahrscheinlich eine Ölzyste, so jung wie sie sind und da machen sie sich mal keine Sorgen und wurde dann aber immer stiller, während er mit seinem Ultraschallgerät die Stelle untersucht hat und hat dann festgestellt, dass er keine Flüssigkeit vorfindet und sagte, dass das sehr bedenklich sei und er mich sofort, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, wo man seine Mammographie macht.
Also du musstest ans Brustzentrum oder wie? Du musstest woanders hin dafür?
Ja, genau. Aber die machen auch Röntgen und so. Und das ist halt eine Praxis, die sich komplett damit beschäftigt. Und da hatte er mich auch schon vorgewarnt, dass wir wahrscheinlich eine Mammographie machen. Und wenn der Pathologe sich die angeschaut hat, werden wir, ja, Pathologie, dann werden wir eventuell eine Biopsie direkt machen. Und das ist auch so eingetreten. Also ich bin dann dahin, Tage später tatsächlich nur. Also ich war gerade 29 und das sagten auch alle, die sich mein Blatt anschauten, wenn ich irgendwas unterschreiben musste, wenn ich mein Geburtsdatum irgendwo angeben musste. Und waren die auch alle betroffen, sagen wir es so. Ja, und dann habe ich meine erste Mammographie mitgemacht, da hatte ich keine Schmerzen. Die war aber sehr, also mein Gewebe war eben sehr eng, weil ich halt erst 29 bin. Und da sagte sie dann, dass sie mir empfehlen würde, eine 3D-Mammographie machen zu lassen, dass die Kasse aber nicht übernimmt. Mhm. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich nochmal im Wartezimmer Platz genommen. Der Pathologe hat sich das angeschaut und mich reingebeten. Dann den dritten Ultraschall in meiner Krebsreise gemacht und sagte, okay, nachdem er sich das alles selbst angeschaut hat, möchte er jetzt eine Biopsie machen, eine Stanzbiopsie, hat mir das Prozedere erklärt. Ich habe nochmal unterschrieben und dann ging es auch schon los.
Und wie war das, die Stanzbiopsie? Hat das wehgetan?
Eigentlich nicht. Der Arzt, der war einfach super. Der hat mir das alles erklärt, mir alle Fragen beantwortet, sich wirklich die Zeit genommen und mir auch, naja, so den Schrecken davor genommen. Dann hat er das betäubt, das tat ein bisschen weh, aber das haben Spritzen nun mal so an sich, vor allen Dingen, wenn sie sehr tief gehen. Mhm. Und er hat sich die ganze Zeit mit mir unterhalten, bis es dann losging. Und immer wenn er das Gewebe gestanzt hat, da hat er mir vorher erklärt, dass da die Messer der Stanze aneinander ratschen und das macht ein lautes Klackgeräusch. Und da hat er mich immer vorgewarnt, dass dieses Geräusch gleich kommt, damit ich mich nicht erschrecke. Und das war wirklich alles.
Das höre ich zum ersten Mal.
Echt?
Das ist total schön, dass der dir das so erklärt hat, weil viele sagen, und dann hat es auf einmal irgendwie, gab es so ein lautes Geräusch, aber ich habe noch nie gehört, dass ein Arzt sich hingesetzt hat und erklärt hat, warum das so ein Geräusch gibt und auch, dass du vorher betäubt wurdest, auch das ist nicht selbstverständlich. Also da habe ich wirklich auch schon viele, viele andere Erfahrungsberichte gehört.
Wow, ohne Betäubung? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Und dann tut das nämlich doch sehr weh.
Ja,
ne?
Das glaube ich. Ich habe ja auch diesen, ich weiß nicht, wie man es jetzt nennen würde, Kanal sozusagen aus mir rausgucken sehen, wo er dann ja die Stanze reingeschoben hat. So, das ohne Betäubung im Leben nicht. Also das hätte ich tatsächlich auch nicht gemacht. Dann hätte ich mir jemand anderen gesucht. Aber dieser Arzt, da habe ich mir auch direkt den Namen aufgeschrieben. Ich habe einige Erfahrungen mit Ärzten schon vorher gemacht. Sagte zu mir am Ende mit etwas betretener Stimme, wenn ich wiederkomme, dann soll ich nach ihm fragen. Und da war mein Gedanke so, okay, ich habe Krebs. Weil der war sehr einfühlsam und ist sehr auf mich eingegangen und das war ein super netter Arzt und ich habe ihm dafür sehr gedankt, weil das, wie du schon sagtest, nicht selbstverständlich ist. Aber als er das so sagte, war mir einfach klar, okay, der weiß, der hat eine Vermutung, was da los ist. Und das war tatsächlich auch eine der Erfahrungen, die mich so ein bisschen in meinem weiteren Verlauf bestärkt haben, weil er mich gar nicht von oben herab behandelt hat und weil er gar nicht schmälern wollte, welche Erfahrungen ich gerade mache.
Oh, das klingt sehr empathisch, auf jeden Fall.
Ja, da, also wie gesagt, das ist auch, jetzt stehen noch einige andere Sachen an und auch für Mammografien werde ich immer dahin gehen.
Ja, natürlich, wenn du da einmal so einen Menschen gefunden hast, dem du vertraust und ja, wo du dich sicher aufgehoben fühlst, dann das würde ich auf jeden Fall genauso machen, verstehe ich total.
Ja, und vor allen Dingen, wenn er schon sagt, sie können meinen Namen vorne angeben, dann werden sie immer an mich verwiesen.
Wie ging das weiter, nachdem du die Stanzbiopsie machen lassen hattest?
Das war ja alles relativ zeitnah aneinander, glücklicherweise. Und ich habe eigentlich nur gewartet, bekam den Anruf, als ich gerade in meiner Umschulung saß. Ich habe eine Umschulung begonnen zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Da war ich auch sehr glücklich mit und stolz drauf. Ja, der Krebs kam dann jetzt halt dazwischen, aber ich werde die auch nochmal neu beginnen. Nur da saß ich halt, der Anruf kam und da durfte ich halt einfach weggehen. Und ich hatte auch Bescheid vorher gesagt, ich bin jemand, der solche Sachen teilt. Aufgrund meiner Vorerkrankungen weiß ich einfach, dass das manchmal oder immer in meinen Augen helfen kann, wenn die Menschen in meinem näheren Umfeld wissen, was los ist. Und da bin ich dann in einen Raum gegangen, habe den Anruf angenommen und der Arzt sagte direkt, es täte ihm sehr leid und er müsse mir jetzt sagen, dass der Tumor bösartig ist.
Fiel denn da das Wort Krebs schon in irgendeiner Form?
Nein, nein. Aber ich habe mir dann angehört, was er zu sagen hatte, wie er sich, also seine Prognose, wie er sich das weitere Vorgehen vorstellt. Er hat das sehr runtergerattet und beschwichtigt. Ich habe nicht mal wirklich den Eindruck gemacht, dass ich jetzt irgendwie das benötige. Das ist auch etwas, das noch ein paar Mal aufkommen wird. Ich war sehr gefasst einfach und wollte meine Fragen beantwortet haben. Und er hat das sehr runtergespielt. Und nach diesem Anruf war mir klar, also vorher hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, weil er eben ja das so herabgewürdigt hat, dass ich da eben einen Knoten gefunden habe. Und nach dem Anruf war mir klar, da werde ich halt meine weitere Behandlung nicht vollziehen.
Wir sprechen jetzt aber von einem anderen Arzt als den, bei dem du mit der Stanzbiopsie warst, oder?
Ja, genau. Bei dem Frauenarzt, wo ich war.
Ah, okay, ja.
Der mich zur Stanzbiopsie überwiesen hat.
Der auch erst dachte, du hast eine Ölzyste und da schon so getan hat wie, ach naja, ist nicht so schlimm.
Genau, ja. Und er sagte auch, ja, in einem halben Jahr hat sich das geklärt und das ist natürlich jetzt nicht schön, aber bis dahin muss ich jetzt einfach durchhalten und ja, all das einfach so sehr. Ich denke, sein Ansinnen war es, mich zu beruhigen, aber die Herangehensweise war sehr, ich bin ein alter, weißer Mann und Arzt und du bist eine junge Frau und ich tätschel dir jetzt deinen Rücken ungefragt.
Kenne ich. Solche Männer.
Also, ja, ich weiß auch nicht. Ich wusste einfach, da gehe ich nicht nochmal hin. Ich habe aber meine Unterlagen dort abgeholt, die Überweisung fürs Tumorzentrum. Und da bin ich dann glücklicherweise auf eine weiblich gelesene, sage ich jetzt einfach mal. Aber es war halt eine, die auch von der Anrede her eine Frau. So, eine Frauenärztin. Ich versuche immer darauf zu achten, das Geschlecht nicht einfach den Menschen an der Nasenspitze anzusehen. Aber wenn sich mir jemand mit Frau Doktor vorstellt, dann weiß ich, wie ich sie anzusprechen habe. Und ich war eben sehr froh, dass es eine Frau ist, weil ich die Hoffnung hatte, dass sie ja aufhört, mir den Rücken zu tätscheln und sagt, was jetzt ansteht.
Ja.
Und das hat sie auch gemacht. Also ich habe die Diagnose am Telefon gekriegt, bin dahin. Er hat mir die Unterlagen gegeben, die Überweisung, mir gesagt, in einem halben Jahr ist alles wieder tutti. Und ich bin rüberspaziert in das Krankenhaus, weil das alles sehr nah beieinander liegt, Gott sei Dank. Oder ich will sagen, glücklicherweise. Ich versuche mir Gott sei Dank abzugewöhnen. Kannst du einfach nicht. Ja, auf jeden Fall. Sie hat dann meinen vierten Ultraschall gemacht. Sich den Knoten angeschaut, vermessen und mir mitgeteilt, dass der so 3 Zentimeter groß ist.
Hattest du denn vorher auch schon mal eine Größenangabe gekriegt?
Ja, und das belief sich immer zwischen 2,2, 2,5, so in dem Rahmen. Aber sie hatte sich halt auch die Stränge angeschaut und mir erklärt, dass das mitgemessen werden muss. Und ja, es waren 3 Zentimeter. Ich habe dann auch gefragt, ich wollte wissen, wie schnell sowas wächst, also wie lange der schon da ist. Das hat mich sehr interessiert. Und sie sagte, mit einer Verdopplungsrate von einem halben Jahr geht sie davon aus 3 Jahre.
Krass.
Ja, vor allen Dingen, weil ich jetzt später auch gelernt habe, dass es schon möglich ist, durch regelmäßiges Abtasten, dementsprechend aber auch für Ärzte einen Tumor zu finden, der erbsengroß ist. Und meiner war walnussgroß.
Ja, das war jetzt auch gerade mein Gedanke, ob dann nicht dein Frauenarzt, bei dem du vorher warst, zur Vorsorgeuntersuchung, ob der das nicht im Zweifel auch einfach schon hätte ertasten können. Aber andererseits ist es ja eigentlich auch müßig, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen, weil er hat es ja nicht ertastet.
Genau, auf jeden Fall. Aber da ich seitdem einige Tastungen hatte und auch weiterhin haben werde, fällt mir auf, wie gründlich die Menschen das machen oder eben auch nicht. Und in seinem Fall ist es zwar so, dass ich den Menschen mag, aber wenn ich daran denke, also ich will nicht vorverurteilend sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er dachte, da ist was hart. Ja, aber die ist so jung, das kann eigentlich nicht sein. Aber das ist auch einfach, weil, ja, mir das jetzt schon einige Male passiert ist mit anderen Sachen und weil das die erste Reaktion war, die ich bekommen habe.
Ja. Wie ging das weiter?
Also, ich war dann im Tumorzentrum. Sie hat den Ultraschall gemacht, alles vermessen und gesagt, sie nimmt das mit in die erste Tumorkonferenz. In der ersten Tumorkonferenz waren dann auch alle weiteren Daten zu meinem Tumor aus der Pathologie da. Und bei meinem nächsten Gespräch hat sie mir dann erklärt, dass mein Tumor hormonbasiert ist. Ich wusste zwar, dass es unterschiedliche Tumoren gibt, aber und unterschiedliche Krebsarten, aber jetzt weiß ich noch sehr viel mehr. Also sie hatte mir vorher erklärt, die sitzen dann da mit ganz vielen Ärzten. Sie stellt meinen Fall vor, die beraten sich und dann schlagen sie mir vor, was ich bitte als nächstes machen soll. Aber ich kann jederzeit sagen, nein. Das ist mir gerade ganz entwichen, aber da mir der Arzt ja sagte, in einem halben Jahr ist gegessen und ich werde wahrscheinlich den direkt rausoperiert kriegen und dann Antihormontherapie machen oder eine Chemo, hatte ich diese Einstellung im Kopf. Okay, der wird jetzt direkt rausgeschnitten. Aber sie sagte dann, dass das veraltet ist und erst Chemotherapien begonnen werden, beziehungsweise Antihormontherapien, und man dann sozusagen hinterher die Operation macht.
Einfach, dass der Eingriff kleiner ist, ne? Dass man
genau
häufiger brusterhaltend operieren kann.
Und man weiß ja auch bis zu dem Zeitpunkt erstmal nicht, was sonst im Körper los ist. Und das machte direkt Sinn, aber im ersten Moment war ich nicht so glücklich damit, weil ich wollte, dass, also mein Gedanke war, wenn der raus ist, kann der mir nichts mehr anhaben. Also nehmen Sie den raus. Aber sie hat mich dann gefragt, ob ich den Ärzten vertraue. Und da habe ich mich dann hinterfragt und gesagt, das ist das, was ich machen sollte und möchte. Nämlich diesen Ärzten vertrauen. Das ist die Frauenklinik, wo ganz viele Menschen arbeiten, die tagtäglich mit Frauen zu tun haben. Und dann sitzen die auch noch in der Tumorkonferenz. Das heißt nicht eine Person, sondern mehrere. Und die haben mir empfohlen, erstmal eine Antihormontherapie zu machen, weil mein Tumor eben hormonbasiert war.
Also keine Chemotherapie, sondern erstmal ein Antihormon. Okay.
Und dann hat sie mir zwei Sachen vorgeschlagen, nämlich ich habe vergessen, wie das heißt, aber das ist ein Test, der untersucht, ob mein Tumor auf eine Chemotherapie überhaupt ansprechen würde.
Ja, sehr gut.
Und eine genetische Untersuchung. Ich werde dies in den folgenden Minuten öfter sagen und irgendwann wirst du hören, dass ich das nicht mehr hören kann. Aber weil ich ja so jung bin, hat sich ihr nicht erschlossen, woher der Tumor kommt, und sie wollte ausschließen, dass das genetisch ist, weil wenn es eine genetische Ursache gegeben hätte, das nehme ich gleich vorweg, hat es bis jetzt nicht, dann hätte meine weitere Behandlung einfach anders ausgesehen. Als die Info zurückkam, dass das ist irgend so ein Score, der muss unter einem bestimmten Wert liegen, und wenn das so ist, dann sagt es, ja, eine Chemotherapie ist nicht vielversprechend. Das bedeutet nicht, dass der Tumor nicht etwas, also dass der Krebs nicht etwas Schlimmes ist und mich nicht genauso töten kann und rausoperiert werden muss und all das, weil ich habe hinterher häufig gehört, so, ja, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn du keine Chemo brauchtest.
Das hast du hinterher gehört?
Ja, und auch währenddessen.
Okay.
Aber so ist das nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich die Antihormontherapie begonnen und dann auch festgestellt, dass mich das beruhigt hat, weil ich irgendwie durch die Einnahme der Tabletten und durch meine monatliche Spritze hatte ich das Gefühl, dass ich entgegenwirke. Und das war auch das, was mir die Wartezeit auf die immer neuen Ergebnisse eben verkürzt hat. Auch wenn ich sagen muss, alles ging relativ schnell. Also meine genetische Untersuchung kam im Dezember zurück und hat ausgesagt, dass die 20 Krebsgene, die bis jetzt bekannt sind, dass keins davon bei mir gefunden werden konnte. Nur eine Anomalie, die auch noch weitere Klärung bedarf. Aber das spielte im Zusammenhang mit meiner Krebsdiagnose erstmal keine Rolle. Bis dahin war ich halt also von Oktober bis Dezember regelmäßig bei Ärzten und vor allen Dingen im Tumorzentrum und habe mich dort immer wieder, naja, beraten lassen und Absprachen getroffen, wie es eben weitergeht. Und meine Ärztin hat sich auch sehr für mich eingesetzt. Die wollten, als meine Ergebnisse kamen, das ins neue Jahr verlegen, aber sie sagten, nein, auf keinen Fall. Wir werden jetzt den Termin vereinbaren zur Absprache und im neuen Jahr direkt operieren. Und nicht im neuen Jahr erst Absprache und dann mal gucken, wann wir operieren. So, sie hat da wirklich den Hammer auf den Tisch gehauen. Das weiß ich, weil ich eben das Prozedere da sehr hautnah miterlebt habe, wie man wirklich hinterherrennen muss, dass alle die Unterlagen zum Beispiel haben, die sie brauchen, weil da teilweise von Abteilung zu Abteilung nichts verschickt wird oder von Praxis zu Praxis.
Oh Mann. Hast du denn festgestellt, dass der Tumor kleiner geworden ist durch diese Hormontherapie, die du bekommen hast?
Nein, ich hatte das Gefühl, dass der seit der Biopsie näher an die Oberfläche gerückt ist. Und sie sagte auch, dass der immer besser zu ertasten ist. Aber ich hatte dadurch, dass meine Periode ausgeblieben ist und ich die ersten Hitzewallungen und Symptome der Wechseljahre empfunden habe.
Ach du Ärzte.
Ja. Also Wechseljahre. Tolles Ding. Ganz klasse. Ja. Aber daran habe ich festgestellt, dass in meinem Körper was passiert und das hat mich beruhigt.
Ja, das, und das ist auch ganz wichtig, ne, weil du dich dann psychisch doch tatsächlich irgendwie ein bisschen beruhigen kannst und ja, wie du vorhin schon sagtest, das Gefühl hast, du tust etwas, du sitzt da nicht mehr ohnmächtig und kannst nichts machen.
Ja, ne? Genau, das war wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und im Dezember, am 23. Dezember, hatte ich dann meine Vor-OP-Gespräch und mein bis dato fünften Ultraschall. Also ich habe das irgendwann mitgezählt, weil ich das faszinierend fand, dass sich jeder Arzt das nochmal selber angucken wollte. Aber ne, besser gründlich als anders. Und ja, da sind mir dann auch noch drei weitere männlich gelesene Personen begegnet. Und ich glaube, zwei davon waren Ärzte, die halt dieses Herunterspielen im Rahmen einer, naja, als wollten sie mich trösten, aber es war eigentlich nur das Herunterspielen meiner Erkrankung. Das war wie folgt. Am 23. habe ich mich dort eingefunden und genau davor, jetzt fällt es mir wieder ein. Also, davor dem 23. musste ich einen MRT machen lassen mit, das habe ich jetzt den Namen vergessen, aber man trinkt das und dann leuchtet der Krebsbund auf. Nee, mir fällt nicht ein, wie es heißt. Auf jeden Fall habe ich das machen lassen und der Mensch dort vor Ort sagte mir, dass wir alle irgendwann Krebs kriegen, dass das heutzutage sei wie eine Erkältung und ich mir keine Sorgen machen brauche. Der hat mir nur meinen Zugang gelegt. Mehr nicht. Der war an dem ganzen restlichen Prozedere nicht beteiligt. Hab den danach auch nie wieder gesehen. Aber das hat er mir noch mit auf den Weg gegeben. Und als er rausgegangen ist, saß ich da und dachte mir so, hab ich den Eindruck gemacht, als müsste ich beruhigt werden? Ich muss sagen, aus welchem Grund auch immer, ich war sehr ruhig und gefasst. Ich habe auch tatsächlich nicht geweint wegen der Diagnose oder sonst irgendwas. Das war für mich jetzt etwas, ja, wie meine anderen Vorerkrankungen, etwas, das ich jetzt angehe. Und ich habe auch normalen Smalltalk gemacht. Ich habe nicht gesehen, wieso das jetzt nötig war. Und es waren immer wirklich nur die männlich gelesenen Personen, die mir so gegenübergetreten sind. Alle weiblich gelesenen waren einfach, ha ja, scheiße, leg dich mal dahin, ich taste das ab. Oh ja, da sehe ich's. Okay. Irgendwelche Fragen? Ja, das und das erklärt. Und einfach, man hat zwar schon gesehen, dass die sich dachten, meine Güte, sie sind aber jung, Ne? Aber keine von den Personen ist so auf mich zugegangen wie eben die männlich Gelesenen.
Würdest du sagen, dass da ein Unterschied ist, dass die Frauen dir mit Mitgefühl begegnen und die Männer eher mit Mitleid?
Auf jeden Fall. Zu 100%. Und das ist wirklich etwas, ich habe schon so ein bisschen Ausbildung und Vorkenntnisse im medizinischen Bereich. Und das lässt sich einfach auch zurückführen darauf, wie früher mit Frauen umgegangen ist und auch heute noch umgegangen wird im medizinischen Bereich. Also früher und auch heute noch werden wir mit, das nannte man früher Hysteria, diagnostiziert. Man sagt uns gerne, es sei psychosomatisch. Ich habe als Kind und als Jugendliche oft mit meinen Beschwerden gehört von einem Arzt im Speziellen, ich soll nach Hause gehen, Eis essen und einen Liebesfilm schauen, dann wird das wieder.
Mhm. Ja. Ich kann das so nachempfinden, was du erzählst. Und ich glaube, viele Frauen, die uns jetzt zuhören, die wissen genau, was du meinst. Weil das begegnet mir auch. Das begegnet mir nicht nur im medizinischen Bereich, sondern das begegnet einem als Frau ja auch total
überall.
Oft im Alltag.
Ja, ganz genau. Aber man müsste meinen, dass sozusagen nicht die Stellung sozial gesehen, aber ein Arzt, der einen Doktortitel hat und einen Eid geschworen hat, der mir gegenüber sitzt, dem ich mein Leben in die Hände gebe, eine andere Einstellung zu mir als Mensch, als Person hat, als, sage ich mal, der Bahnmitarbeiter, der mich von oben herab behandelt.
Hm.
War aber nicht so. Und das hat mich einfach nicht schockiert, weil ich ja als Frau dran gewöhnt bin, aber es hat mich wütend gemacht. Alle anderen Ärzte waren tatsächlich bis auf einen weiteren weiblich gelesen während meines Aufenthalts in der Frauenklinik. Ich habe erst dieses Vorgespräch gehabt. Da konnte ich dann auch fragen, ob ich das ganze Personal kennenlernen darf, das dann, mich aufschneidet und was aus mir rausnimmt. Und das war alles auch kein Problem. Ich bin einen Tag vor meiner OP angereist, die war im Januar, und wurde dann allen vorgestellt, konnte allen Fragen stellen. Und ich bin so froh, dass ich einen Tag vorher hingefahren bin, weil ich dann wirklich am nächsten Tag einfach nur noch gewartet habe, dass es losgeht und nicht das Ankommen, das sich dort zurechtfinden. Das war alles nicht mehr. Ich hatte mich schon eingefunden, ich hatte meine Zimmernachbarin kennengelernt, die ist am selben Tag wie ich gekommen, auch ein Tumor links. Es war super, mit der habe ich auch noch Kontakt. Also das war alles klasse. Ich bin dann da gesessen und wurde vorbereitet mit dieser dämlichen Spritze, die Eisenoxid, bitte hier Name einfügen, in meine Brust gejagt worden ist von einem Arzt, der mir sagte, ich sei ja auch viel zu jung, warum ich denn schon Medikamente nehmen würde. Eins davon war halt für die Antihormontherapie und ich guckte den an und war so, weil ich krank bin. Also das war auch wieder so, okay, alles klar, reiht sich in meine Erfahrungspalette ein. Unglaublich. Und ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, ein CT wurde bei mir noch gemacht. Meine Zimmernachbarin hatte so eine punktuelle Geschichte, sage ich jetzt mal, wo markiert worden ist, wo ihr Tumor ist. Bei mir reichte das durch die Aufnahme mit dem Kontrastmittel und dem CT, meine ich. Kann aber auch sein, dass das CT erst hinterher stattgefunden hat. Jedenfalls kam das dann von jetzt auf gleich. Mein Bruder ist gerade reingeschneit, um mir ein paar Sachen zu bringen und wir hatten eigentlich noch 2 Stunden Zeit, aber da kam auch schon die Schwester und sagte, es geht los. Ich habe dann meine Beruhigungstablette bekommen, die hatte ich auch vorher abgesprochen. Ich habe eine zur Nacht bekommen, damit ich gut schlafen kann und eine halbe Stunde vor OP-Beginn, weil ich aufgrund meiner mentalen Gesundheit Sorge hatte, dass ich zu viel Angst habe.
Hm.
Das hat mich auch wirklich sehr beruhigt. Ich lag dann da und habe eigentlich nur gewartet in diesem OP-Trakt, dass ich reingerollt werde. Und ich hatte unglaubliche Angst vor der Narkose aufgrund meiner mentalen Gesundheit. Aber ich wurde reingerollt. Ich kannte die Menschen, die dort drin standen. Es waren alles weiblich gelesene Personen, die ich erblickt habe. Und dann wurde auch schon das Narkosemittel an meinen Zugang angeschlossen. Meine beiden Arme sind komplett tätowiert und da war sie nicht so happy mit. Da kommt gleich aber auch noch ein Fun Fact zu. Auf jeden Fall habe ich dann das Narkosemittel bekommen und sie sagte, glaube ich, noch, es könnte jetzt auch ein bisschen, also dass ich das vielleicht merken könnte, wie beim Kontrastmittel, dass das war zum Beispiel kühl, das habe ich auch gemerkt. Sie guckte mich dann an und ich war noch so am Reden und dann sagte sie, sie muss jetzt ein bisschen doller zudrücken. Das tat dann kurz weh und ich merkte oder ich erinnere mich daran, dass ich so eingeatmet habe tief und dann war ich weg. Und dann Schnips und ich war wieder wach. Und lag in einem Raum, in dem ich vorher noch nicht lag, mit anderen Personen. Und da drehte sich eine Person zu mir um, schaute mich an und sagte, na, wach, willst ein Wassereis? Ja, das haben die vorher auch erzählt, dass ich hinterher ein Wassereis bekomme, weil ich ja intubiert worden bin und die Kehle dadurch so ein bisschen, ja, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dass das Wassereis dabei halt hilft. Eiswürfel hätten es wahrscheinlich auch getan, aber die machen das halt mit Wassereis, weil das schöner ist, sag ich mal, für die PatientInnen. Ja. Und ja. Dann kamen auch schon die Schwestern rein, haben mich zurückgerudert und ich war bester Dinge. Also ich war wie erlöst, aber auch mit Sicherheit noch unter Beeinträchtigung der Narkosemittel. Ich hatte unglaublich gute Laune. Meine Zimmernachbarin war schon aus ihrem OP draußen eine Stunde bevor mir und wir saßen da und haben uns erstmal ausgetauscht. Dann kam mein Bruder, ihr Mann und ihre Familie und wir haben gequatscht. Und was mir hinterher erzählt worden ist, ist, dass ich erstmal 2 Videoanrufe gemacht habe und sowohl meiner Mutter als auch meinem besten Freund erstmal den Katheter gezeigt habe. Und die Wunde. Und ich habe aber vorher gefragt, ob sie es sehen wollen, ob sie Blut sehen können. Das war sehr lustig. Ich kann mich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Dass ich mit denen gesprochen habe, weiß ich wohl. Aber dass das wirklich war, um denen zu zeigen, guck mal, da guckt ein Schlauch aus mir raus. Das wusste ich nicht mehr. Ja, und dann war es eigentlich, weiß ich nicht, unbelastendste Erfahrung bis dato, die ich gemacht habe, weil ich eben auch meine Zimmernachbarin hatte. Wir haben uns die ganze Zeit unterhalten und viel gelacht und uns ausgetauscht. Sie ist 10 Jahre älter als ich und hat 2 Kinder, die wirklich nur ein paar Jahre auch jünger sind als ich. Und die erste Nacht war dann mit unseren Herzkissen, die man sich unter den Arm tut, sehr spannend, weil wir uns hin und her gewälzt haben und beide nicht wirklich einschlafen konnten. Wir haben vorher bis 23 Uhr geredet und dann habe ich festgestellt, dass ich auf der Seite liegen kann und habe zu ihr rübergerufen, ich kann auf der Seite liegen und sie, yes, und hat sich auch umgedreht auf die Seite und dann sind wir beide eingeschlafen.
Ja, schön. Aber da sieht man auch wieder, wie wichtig der Austausch mit anderen ist, ne? Dass es ja auch Erleichterung verschafft, wenn man sich austauschen kann.
Vor allen Dingen war sie halt nervöser als ich in mancher Hinsicht und gefestigter als ich in anderer Hinsicht. Und da haben wir uns eben viel geben können. Das war wirklich super. Ich habe danach auch nur, also ich war insgesamt 4 Tage da, aber da muss man zusagen, dass An- und Abreisetag dazu zählen. Also wirklich da war ich 2,5 Tage, würde ich sagen. Weil man sobald keine Flüssigkeit oder nicht mehr viel Flüssigkeit in diesen Beutel da fließt, wird man entlassen. Und das war bei uns beiden, also wir sind beide montags gekommen und sind beide donnerstags entlassen worden. Klar, ich hatte Schmerzen an den Wunden, aber das ist ja normal, weil das heilt. Also da habe ich mir auch keine Gedanken drum gemacht. Ich war einfach nur glücklich, dass der Tumor draußen ist und habe eigentlich jeden Tag Fotos davon gemacht, wie das aussieht. Weil ich diese Veränderung für mich auch dokumentieren wollte. Und als ich zu Hause angekommen bin, brauchte ich erstmal eine gewisse Zeit, um mich wieder einzugewöhnen. Und habe dann festgestellt, dass meine Brust sehr heiß ist. Das ist sie auch bis heute noch. Also das ging nicht so schnell wieder weg. Aber ich habe dann eben viel gekühlt und auch unter meiner Achsel gekühlt, weil da auch wirklich eine sehr große Beule war. Und habe mir zwischendurch auch versucht, Sachen zuzutrauen. Natürlich nichts von den Sachen, die irgendwie nicht erlaubt sind, wie Schwerheben oder sowas, ne? Aber ich habe festgestellt, dass Bewegung eben dabei hilft, diese Lymphflüssigkeit, die sich da auch sammelt, loszuwerden. Und ich glaube, an dem Samstag danach hatte sich die Beule auch schon sehr verringert. Und dann war es wirklich nur noch Heilungsprozess bis zu meiner Bestrahlung.
Ach, die hast du auch noch bekommen. Okay.
Genau. Da kann ich zusammenfassend nur sagen, dass ich mir ein Handtuch für die Bestrahlung geholt habe, weil das wurde empfohlen. Und ich dachte mir, wie motiviere ich mich jeden Tag für 21 Tage dahin zu gehen? Und habe mir Sternaufnäher besorgt und mir für jeden Tag, den ich hingegangen bin, einen Stern auf das Handtuch genäht.
Schön.
Und den, ja, und auch das Datum der ersten Bestrahlung ist da drauf genäht. Und das werde ich jetzt als Badehandtuch benutzen. Und das ist sozusagen auch eine Erinnerung daran, dass ich das geschafft habe. Also die Bestrahlung war an und für sich nicht weiter schlimm. Ich bin immer müder geworden im Verlauf der Bestrahlung. Damit habe ich gerechnet. Dementsprechend war das alles soweit in Ordnung. Spannend waren die Gespräche, die ich mit anderen Krebserkrankten im Wartebereich geführt habe und dass ich zweimal mitten in der Nacht da war.
Okay, warum warst du zweimal mitten in der Nacht da?
Das ist mitunter das Spannendste, das Wildeste oder Krasseste an der Sache. Die sind so überlaufen, dass die von morgens bis 23 Uhr Bestrahlung machen.
Ach Gott.
Ja.
Ja.
Und das ist auch wirklich was, das man mitbekommt. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit man da sitzt. Klar hat man mal diese Flauten, wo weniger Leute da sind, aber zu manchen Zeiten waren da bestimmt 50 Leute, die gewartet haben. Mit Sicherheit waren auch einige Begleitpersonen, aber mein erster Gedanke am ersten Tag bei meinem Vorgespräch war wirklich, das ist eine ganze Menge Krebs hier und wirklich wenig Leute, die sich kümmern können. Also das Arztpersonal, das ärztliche Personal, das waren einfach so wenige, die kamen halt kaum hinterher, aber es war trotzdem stressfrei für uns und die waren auch alle sehr nett und haben ihr Bestes gegeben, aber da dachte ich mir halt, ja, da fehlen einfach auch die Ressourcen. Zwischendurch ist dann ein Gerät ausgefallen. Das Internet hat manchmal nicht geklappt. Für alle, die es nicht wissen, während der Bestrahlung muss man so eine Atemtechnik machen. Bei mir, also mit Sicherheit nicht alle, aber bei mir war es der Fall, weil mein Herz und meine Lunge eben sehr nah an der Bestrahlungsstelle liegen und die verhindern wollten, dass das mitbestrahlt wird. Aber an und für sich hat die Bestrahlung immer nur 3 bis 5 Minuten gedauert und dann bin ich da auch schon wieder rausspaziert. Und die zweimal, die mitten in der Nacht waren, waren eigentlich auch ganz lustig. Ich habe da nette Bekanntschaften gemacht und mich mit einigen unterhalten und wirklich einige Horrorstories auch gehört. Da habe ich dann auch wirklich festgestellt, dass Krebs keinen Halt macht. Weder vor Geld, noch vor Armut, noch vor Alter, noch vor Geschlecht, noch vor Glauben, vor nichts. Alle Menschen kann es treffen und alle gehen damit unterschiedlich um. Ich war eine der Personen, die damit sehr offen umgegangen ist. Ich habe allerdings von vornherein gesagt, ich habe das nicht allen auf einmal gesagt. Ich bin der Reihe nachgegangen und den ersten, den ich informiert habe, war mein Bruder. Und die Sachen, die ich jedem raten kann oder mitnehmen geben kann, ist zu sagen, wenn ihr googeln möchtet, macht das, aber schickt mir nicht eure Ergebnisse. Schickt mir keine Artikel, erzählt mir nicht, was ich essen, trinken oder sonst irgendwas soll, welche Sachen ihr gelesen habt, was jetzt irgendwie der neueste Schrei ist. Ich habe Ärzte, die sich darum kümmern und wenn es neue Ergebnisse ist, komme ich auf euch zu. Ihr müsst mich nicht beim jeden, wie geht's dir, nach den neuesten Ergebnissen fragen. Manchmal gibt es einfach wochenlang nichts zu sagen zu dem Thema und das Dritte, was mir wichtig war, was ich von vornherein klargestellt habe, ist, ich kann nicht euren Kummer und eure Sorgen wegen meiner Krebserkrankung auf mich nehmen. Das heißt, wenn ihr Redebedarf habt, dann redet in meinen Augen am besten mit professionellen Menschen. Es gibt Selbsthilfegruppen, wenn man mit Betroffenen reden möchte, auch Selbsthilfegruppen für Angehörige. Oder redet mit irgendeiner Person, die nicht ich ist.
Ja.
Und das war wirklich auch das, was ja mir die Zeit erleichtert hat, weil ich dann sozusagen immer nur eine Rundnachricht geschickt habe. Das habe ich auch in einem Buch gelesen. Die hat das auch so gemacht. Die hat einfach immer Rundnachrichten geschickt. Die war noch ein bisschen freier mit den Sachen, die sie so mitgeteilt hat. Aber ich habe immer nur mitgeteilt, das ist der nächste Schritt. So geht es weiter für mich. Mhm. Es gab unterschiedliche Reaktionen von, ach, dann ist es ja nicht so schlimm, Gott sei Dank, bis hin zu, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Aber ich bin sehr geradlinig gefahren und habe immer gesagt, meine Ärzte und ich haben das so entschieden. Mhm. Ich habe da nicht diskutiert oder sonst irgendwas, weil ich war mir und bin mir bewusst, dass die mentale Belastung einfach mit ausschlaggebend ist, wie der Verlauf ist, ne? Mhm. Also bei mir zumindest.
Ja.
Es ist mit Sicherheit nicht bei allen so, aber bei mir war es definitiv so. Ja, und nach der Bestrahlung war ich dann jetzt im Mai in der Anschlussheilbehandlung. Viele nennen das Reha, ich mache das aber nicht, weil das wirft alles in einen Topf. Andere sagen Kur, aber es ist einfach die Anschlussheilbehandlung. Und da habe ich eine Klinik auch gefunden, beziehungsweise mir wurde zu einer geraten, die ein Programm für junge Erwachsene hat. Da habe ich an meinem ersten Tag erfahren, von den 175 oder 180 Kliniken in ganz Deutschland, die sich mit Krebs aller Art beschäftigen, gibt es nur 2, die Programme für junge Erwachsene haben. Warum das so wichtig ist? Ganz einfach, weil ich nicht dieselben Bedürfnisse habe wie eine 60-jährige Person mit Krebs.
Ja.
Ich habe einen anderen Alltag und andere Ansprüche an meinen Körper als eine 60-jährige Person oder 80. Ne? Mhm. Aber auch als eine 50 oder teilweise sogar als eine 40-jährige. Mhm. In dem jungen Erwachsenenprogramm waren Menschen von 18 bis 31. Und das hat mir auch nochmal sehr viel gegeben und auch zurückgegeben. Aber natürlich sind mir auch da Personen begegnet, die auf unterschiedliche Art und Weise mit meinem Krebs umgegangen sind.
Mhm.
Wieder die männlich gelesenen Personen und einige, die halt auch gerade herausgesagt haben, dass es nur wichtig ist, uns wieder arbeitsfähig zu bekommen.
Das hast du in der Reha gehört?
Ja, mehr als einmal.
Nicht schön.
Ja, und da komme ich auch direkt zu was mich im Speziellen betrifft. Mhm. Ich bin Mitglied. Das klingt, als könnte man da einen Mitgliedsausweis kriegen. Ich bin Teil der LGBTQIA+-Community. Das sind viele Buchstaben, aber ich kann jetzt nicht über alle aufklären, deswegen rede ich nur über mich. Und ich bin asexuell und aromantisch. Wir nehmen die Aromantik jetzt mal raus. Die Asexualität spielt eine Rolle, weil ich wirklich sehr viel mich damit auseinandersetzen musste, dass mir Menschen sozusagen klar machen wollten, dass ich sehr arm dran bin, weil ich die nächsten 10 Jahre keine Kinder kriegen kann.
Mhm.
Ich habe dann versucht zu vermitteln, dass ich nicht mal Sex habe. Nicht, weil ich noch nie welchen hatte oder so, aber dass ich gar kein Interesse daran habe. Und da ist mir wieder aufgefallen, und das haben mir auch einige Ärztinnen bestätigt, dass selbst im Rahmen der Krebsbehandlung das Geschlecht insofern eine Rolle spielt, dass man Frauen sogar mit Eierstockkrebs davon abrät, sich die Eierstöcke entfernen zu lassen bis zum 45. Lebensjahr, also mit Eierstockkrebsgefahr, das wollte ich sagen. Weil man könnte ja noch Kinder kriegen oder es könnte ja noch sein, dass man welche will. Auch schön fand ich, hätte mir meine Brüste nicht abnehmen lassen können, freiwillig, sozusagen als Vorsorge, weil auch das, ja, sozusagen, das könnte ich mir ja noch anders überlegen und das gehört zum Leben einer jungen Frau nun mal dazu.
Mhm.
Da wurde mir dann auch erzählt, dass sozusagen eine 60-jährige Frau, der eine Brust abgenommen worden ist, der wird nicht mal mehr eine Wiederaufbau-OP empfohlen beziehungsweise genehmigt, von der Kasse übernommen. Die lebt dann mit einer Brust. Wo ich mich dann gefragt habe, warum, und auch mit der Ärztin gesprochen habe und wir einfach zu dem Schluss gekommen sind, dass 60-jährige Frauen ja ihre beiden Brüste nicht mehr brauchen, ne?
Die müssen nicht mehr attraktiv und weiblich aussehen.
Genau. Und auch die Anwerbungszeit für einen potenziellen Partner.
Ja, ja.
Also unfassbar. Das ist auch was, was mich wirklich wütend macht. Ich habe dann ja auch zu dir den Kontakt aufgenommen, aber auch zu den Sumpfperlen. Da werde ich jetzt im August das erste Mal hinfahren und ja, meinen Teil dazu beitragen, dass Aufklärung stattfindet. In Sachen Brustkrebs, aber auch in Sachen Krebs allgemein.
Und auch in Sachen Selbstbestimmung.
Genau. Aber wie viele Menschen einfach nicht verstanden haben, dass mir meine Haare nicht ausfallen. Wenn man Krebs hat, müssen einem doch die Haare ausfallen.
Ja, das sind diese gesellschaftlichen Bilder, die wir alle irgendwie mehr oder weniger vor Augen haben und die aber gar nicht mehr zeitgemäß sind, ne?
Ja, ich meine, nicht mal bei jeder Chemotherapie fallen einem die Haare aus. Nicht jede Chemotherapie macht den Körper allgemein gesprochen so krank, wie man das in Film und Fernsehen, aber auch in Büchern vermittelt bekommt. Und dann ist es noch von Körper zu Körper unterschiedlich und von Situation zu Situation und von Krebsart zu Krebsart. Das kann nicht pauschalisiert werden. Und das war auch so vielen Patienten nicht klar. Ich habe mich mit so vielen Patienten unterhalten, die wirklich streitlustig und wütend geworden sind, wenn ich andere Erfahrungen gemacht habe als diese Person. In der Regel Menschen, die über 50 waren. Wo einfach Aufklärung früher und auch heute nicht genug stattgefunden hat. Darüber, was ist Krebs, wie wird damit umgegangen? Und gerade das Thema der Selbstabtastung. Wirklich, in meinem Freundeskreis, ich habe keine Freundin, die das regelmäßig macht. Und ich habe diesen Link von der Seite, wo ich wirklich die beste Abtastungsanleitung überhaupt gefunden habe, an alle meine Freundinnen geschickt und die haben damit postwendend angefangen. Warum wird uns das nicht im Sexualkundeunterricht, im Biologieunterricht mitvermittelt?
Das ist eine total gute Frage und das ist nicht das einzige Thema, was da nicht wirklich mit vermittelt wird, sondern wir brauchen ja bloß mal an HPV-Denken zum Beispiel, was ja die Kinder auch schon viel, viel früher lernen sollten, als wenn sie erwachsen sind und im Zweifel damit konfrontiert werden.
Ja, genau. Also es gibt da so viele Sachen und Zusammenhänge. Eins, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass mich sehr viele gefragt haben, ob ich mir vorstellen kann, dass meine Corona-Impfung oder Corona an sich irgendwie im Zusammenhang mit dem Krebs steht, wegen diesem 3-Jahres-Abstand.
Aha, okay.
Da habe ich dann gesagt, selbst wenn der Drops ist gelutscht, das kann ich jetzt nicht in Erfahrung bringen. Und wenn das der Fall wäre, wäre es wahrscheinlich einer ganzen Menge anderer Menschen auch so gegangen und man hätte darüber schon was gehört.
Und du könntest auch jetzt nichts mehr daran ändern, ne?
Nein, kann ich nicht. Ich habe sowohl habe ich die Impfungen bekommen und würde mich auch weiterhin dafür entscheiden, als auch den Krebs, für den ich mich nicht freiwillig entschieden hätte. Aber es war jetzt nun mal so.
Du wolltest eben noch ein Beispiel anbringen. Was hast du noch für ein Beispiel?
Ich nehme Antidepressiva, weil ich chronische Langzeitdepressionen habe, ungefähr seit 10 bis 15 Jahren. Und da wurde ich gefragt, ob vielleicht die Antidepressiva das auslösen oder ausgelöst haben. Nein, es liegt an den Hormonen. Meine Hormone haben meinen Krebs befeuert, sag ich mal. Also meine Frage zurück an die Welt da draußen. Könnt ihr euch vorstellen, dass es vielleicht eher die Pille war? Ich habe die Pille irgendwann abgesetzt und an meiner Haut, aber auch meinem Gemüt festgestellt, dass meine Hormone sich anders verhalten haben. Und ich habe das leider nie testen lassen. Und das bereue ich jetzt im Nachhinein. Weil als ich die Antihormontherapie begonnen habe, hat zum Beispiel auch meine Akne aufgehört, was für mich dafür spricht, dass ich an meiner, in Sachen Hormone, dass da irgendwas bei mir falsch gelaufen ist. Aber uns fragt ja keiner.
Naja, das ist ja auch ein grundsätzliches Problem, dass bezogen auf ärztliche Untersuchungen oder auf Testpersonen und so weiter, dass da immer Männer herangezogen werden, männliche Körper. Also ja. Das ist total krass. Da habe ich auch schon Geschichten gehört, gerade zum Thema zum Beispiel Analkarzinom. Bisher nur irgendwelche Untersuchungsergebnisse bei männlichen Personen vorlagen und nicht bei weiblichen Personen. Und Behandlung dann aber pauschal auf einen männlichen Körper zugeschustert ist. Ne?
Ja. Ja, genau. Und ich will gar nicht wissen, wie das in Sachen Brustkrebs gelaufen ist. Also natürlich werde ich mich jetzt auch noch darüber schlau machen. Ich habe versucht, nicht allzu viel während der Zeit zu lesen, weil das einen schon beeinflussen kann, auch negativ eben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da nicht so wirklich, also dass da mittlerweile schon mit dem auch gearbeitet wird, was an Erfahrungswerten da ist, aber dass auch da an den Männern eben experimentiert worden ist, sage ich mal. Und es will einfach in meinen Kopf nicht rein, dass, ja, weil wir Kinder kriegen können und das nicht negativ beeinflusst werden soll, denn das ist ja die Ausrede dafür, dass das nicht an Frauen getestet wird, weil es könnte ja beeinflussen, unsere Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Ja, an, wie man in meiner Community sagt, Menschen mit Uterus wird das nicht getestet. Das verstehe ich nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich das könnte, würde ich auch fordern und fördern, dass das untersucht wird und dass das revolutioniert wird, weil die medizinische Welt da draußen braucht unbedingt noch eine andere Perspektive.
Lass uns nochmal darauf zu sprechen kommen, überhaupt grundsätzlich dieses Thema Selbstbestimmung und so weiter. Du hast vorhin erzählt, dass du den Eindruck hattest, dass es enorm wichtig ist, dass ja quasi deine Libido erhalten bleibt, damit du Lust hast, dich fortzupflanzen und das über allem steht, ne? Dass es das Wichtigste ist und dass da gar kein Spielraum ist für Menschen, die sich im Zweifel anders entscheiden. Und da sind wir ja wieder beim Thema Selbstbestimmung. Und ich finde das nämlich total wichtig, wenn du als junge Frau sagst, ich möchte keine Kinder kriegen, jetzt nicht und später nicht, dass du dann nicht wirklich ernst genommen wirst.
Es ist in dem Sinne nicht gestattet, erlaubt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die Ärzte machen das einfach nicht. Die würden nicht mich sterilisieren. Wie heißt das denn bei Frauen?
Ja, heißt sterilisieren, oder?
Ja, ne? Ja. Würden die nicht machen. Nicht nur, sie würden es nicht empfehlen, sondern sie würden es nicht machen, weil sie nicht verklagt werden wollen, wenn ich dann mit 45 auf den Gedanken komme, dass ich doch Kinder haben wollte. Oder dass ich doch weiß, was ich nicht was. Mit einem anderen Label durch die Geschichte, Weltgeschichte laufe. Und das fühlt sich wirklich schrecklich an, dass einem diese Möglichkeiten versagt werden. Genau wie ich beispielsweise in der Reha einen Fragebogen ausgefüllt habe, wo nach meinem Partner gefragt worden ist. Ich habe keinen Partner. Das trifft auf mich zu aus mehreren Gründen, unter anderem, weil ich Aroace bin. Aber schauen wir mal auf alle anderen Personen, die einfach keinen Partner haben. Warum steht das da drin? Warum ist das nicht etwas Individuelles, das man mit den Patienten bespricht oder wofür sich die Patienten entscheiden können, in Workshops zu gehen, wo dann erzählt wird, wie man sich mit einem Partner wieder an körperliche Sachen annähert, aber auch an intime oder psychische Sachen. Da gab es nämlich keinen Kurs drüber.
Ja, genau. Und in dem Moment wirst du ja erstens nicht ernst genommen, nicht ernst genug genommen, weil wenn es wichtig ist, dass du einen Partner hast, ich meine, was ändert das denn an der Entscheidung, die du für deinen eigenen Körper triffst?
Ich hatte nicht nur das Gefühl, sondern die Vermutung und auch viele andere Patienten, mit denen ich gesprochen habe, gerade in meiner Generation, aber auch einige Ältere, die ein bisschen aufgeklärter sind, waren einfach der Meinung, dass sozusagen wir waren in der Reha, um wieder arbeiten zu können und weiter Kinder zu machen.
Ja, wenn du das so runterbrichst, dann ist das, was übrig bleibt. Ne? Das ist ja eigentlich total erschreckend und irgendwie super traurig.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Jüngste in meiner Gruppe 21 war. Die vielleicht noch ein paar andere Gedanken zu ihrer Zukunft hat, außer ich kriege Kinder und arbeite.
Vor allem, was macht das mit dir, ne? Wenn du weißt, du kannst nicht mehr Kinder bekommen, dann ist es ja leicht, sich völlig minderwertig zu fühlen.
Ja, genau. Also ich bin keine Person, sondern nur eine Zahl, die rumgeschoben wird.
Und das kannst du auch andersrum betrachten, ne? Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, wenn einfach, also ohne Krankheit und so weiter, sondern wenn Frauen einfach in das Alter kommen, wo sich der Körper umstellt und sie keine Kinder mehr bekommen können, was das ja auch macht, ne? Wenn du die ganzen Jahre vorher, dein Wert daran gemessen wurde, wie attraktiv bist du, wie viele Kinder hast du, wie viel hast du geleistet?
Ja.
Und dann fällt das weg. Kein Wunder, dass da viele Frauen in so eine Lebenskrise geraten.
Ja, und wenn sie dann auch noch Krebs in den Wechseljahren bekommen, ne, dann kriegen sie nicht mal mehr eine neue Brust angeschraubt. Weil die müssen mit ihren Brüsten ja niemanden mehr anlocken, der ihnen ein Baby macht. Okay, meine Mama ist in den Wechseljahren und ich bin jetzt in den Wechseljahren. Das ist ziemlich lustig, weil wir uns darüber austauschen können. Aber ich habe im Zuge dessen eben auch festgestellt, dass auch über die Wechseljahre nicht gesprochen wird. Das ist ein Tabuthema, so ähnlich wie Krebs. Und dass da auch nicht, naja, sich gegenseitig geholfen wird, Austausch betrieben wird.
Aufklärung auch.
Was ich sehr schade finde.
Das ist total schade, weil, also ich meine, wir Frauen haben uns ja meistens doch in unserem Leben so eingerichtet, ne, wenn wir in so ein gewisses Alter kommen und wir wissen im Zweifel gar nicht so richtig, wie uns geschieht, haben wenig Menschen, mit denen wir uns austauschen können und sind dem irgendwie so ein bisschen ausgeliefert. Und das Umfeld steht daneben und guckt zu und denkt sich, was ist denn bitte mit ihr los?
Ja, genau. Wenn man dann als junger Mensch sozusagen da durchgeht, wie ich jetzt. Ich habe diese Symptome. Ich habe glücklicherweise und mache auch immer noch Therapie. Das heißt, mit vielen der psychischen Sachen kann ich umgehen, weil ich das gelernt habe. Das trifft aber nicht auf alle Frauen zu. Die werden wie von einem Hammer getroffen. Von einem auf den anderen Tag ist alles anders. Und niemand hat das mal, naja, erwähnt. So, ich weiß noch, wie das bei meiner Mama war. Da saß ich mit ihr und der Arzt fragte mich, ob ich das Gefühl habe, meine Mutter ist mehr gereizt als sonst. Und ich sagte ja. Und er guckte sie an und sagte, dann ist es wahrscheinlich in den Wechseljahren.
Na gut, ist auch sehr einfach.
Ja, aber auch wieder sehr traurig. Meine Mama weiß, ganz viele Sachen wusste sie nicht. Sie klärt sich natürlich auf, aber einige Sachen habe ich ihr jetzt auch erzählt. Zum Beispiel, dass die Mundschleimhaut austrocknet, wenn die Östrogene, ich sage jetzt einfach, verschwinden. Bei mir durch die Antihormontherapie, bei meiner Mama und vielen anderen durch die Wechseljahre. So. Natürlich auch durch andere Sachen, aber dadurch entsteht bei allen Schleimhäuten eine gewisse Trockenheit. Und meine Mama lutscht, seit sie das weiß, einfach Bonbons, weil sie ständig so einen Hustenreiz hatte, wo ihr keiner bei helfen konnte. Und dann stellt sie einfach fest, es liegt an den Wechseljahren. Oder Scheidentrockenheit. Warum redet da keiner drüber? Das ist so unangenehm und tut weh. Warum ist das kein Thema? Warum muss ich erst Krebs kriegen, damit ich weiß, dass das in meinem Leben so oder so auf mich zukommt?
Du, aber ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Wie wir das vorhin schon hatten, wie mit Frauen doch in vielen Fällen immer noch umgegangen wird.
Ja, ganz genau. Und weil ich eben von der Fraktion Aufklärung bin, denn nur Repräsentation und Aufklärung schafft eben das Wissen einfach dahinter, dass uns das nicht vermittelt wird. Also es ist ein Verbrechen. Ist einfach so. Weil wenn man die Info nicht bekommt, die Information nicht hat, dann weiß man ja nicht, was mit einem passiert. Da gibt es ein Beispiel für, sagen wir, es gibt ein Land auf dieser Welt und ich nenne das Land jetzt mal X und in diesem Land leben Menschen, denen gesagt wird, sie müssen immer mit dem rechten Fuß zuerst auftreten. Und das schafft Probleme in der Gesellschaft, für die Menschen selbst, weiß was ich. Und dann kommen sie an Informationen, dass sie auch hätten mit dem linken Fuß zuerst auftreten können. Es ist ein vereinfachtes Beispiel. Es gibt Beispiele, die näher liegen. Aber das ist immer was, ich kann da nicht aus meiner Erfahrung sprechen. Und ich möchte nicht über die Kultur anderer Menschen sprechen und somit zu irgendwelchen Urteilen kommen, die mir gar nicht zustehen. Deswegen habe ich ein so weit gefasstes Beispiel gewählt. Hermeneutical Injustice heißt das, glaube ich. Diesen Menschen geht es schlecht, weil ihnen die Information fehlt. Und so ist das, finde ich, persönlich bei uns auch. Es gibt Generationen, die nicht darüber aufgeklärt worden sind, und meine gehört dazu, dass zum Beispiel Tampons schädlich für den Körper sind, dass da Chemikalien drin sind, unter anderem Bleichmittel. Warum wird darüber nicht aufgeklärt, wenn wir doch alle uns diese Dinger da unten reinstopfen sollen? Warum dürfen wir nicht über die Periode sprechen? Warum darf ich nicht irgendwo sitzen und mit jemandem über meinen Krebs sprechen, ohne dass sich drei Köpfe zu mir umdrehen und mich mit großen Augen, aber auch Verurteilung anschauen, weil ich es wagen kann, in einem Bus über meinen Krebs zu sprechen? Warum fragt mich meine Mutter am Telefon, während ich im Bus stehe, ob ich in der Öffentlichkeit über solche Themen spreche? Und ich sage, ja, das ist mein Körper, meine Erkrankung. Warum darf ich nicht hier stehen und darüber sprechen? Oder ich bin, wie gesagt, sehr tätowiert, das hatte ich eben noch vergessen. Und mir wurden ja 4 Lymphknoten entfernt, um eben zu gucken, ob da Metastasen sind. Also ob meine Lymphknoten irgendwas festgestellt haben. Und die mussten mir 4 entnehmen, weil meine Tattoos bzw. die Tinte meine Lymphknoten verdunkelt haben. Und die nicht sehen konnten mit ihrer üblichen Technik, welche betroffen sein könnten, weil dieses Verdunkeln durch das Eisenoxid nicht wirklich stattgefunden hat. Das wusste ich nicht. Aber das weiß auch keine andere Person, die zum Beispiel sich tätowieren lässt. Und ganz viele Tätowierer wissen das auch nicht, dass das der Fall sein kann. Also, dass die Lymphknoten die Farbe annehmen.
Ich hatte das tatsächlich schon mal gehört, weil ich aber...
Ah, echt?
Ja, ich hatte das schon mal gehört. In irgendeiner anderen Podcast-Folge kam das schon mal zur Sprache.
Wahnsinn. Ich wusste das nicht, habe das aber auch direkt allen erzählt, die es hören wollten und auch nicht, weil ich eben finde, dass das eine Information ist, die Menschen bekommen sollten.
Ja, ja.
Oder dass nach der Eisenoxid-Spritze bis in alle Ewigkeit, also ich weiß es natürlich nicht, weil ich habe seitdem erst so und so viele Monate gelebt, aber da diese Verfärbung zurückbleibt an der Brust oder dass eine Verhärtung entsteht an der Stelle. Meine Frauenärztin, die ich im Verlauf meiner Erkrankung und Behandlung gefunden habe, die hat mit mir die genetische Testung gemacht, die ist sehr hinterher, da zu neuen Ergebnissen und Methoden zu kommen und die führt da sozusagen ein Buch drüber, was hier alles so begegnet. Unter anderem diese Verhärtung und diese Verfärbung, weil die Menschen, die entscheiden, welche Methoden angewandt werden in Deutschland, immer sagen, das geht wieder weg. Ja, aber wie lange dauert das? Welche Konsequenzen hat das? Meine Brust ist an der Stelle super hart. Und noch was, das ist mir auch unglaublich wichtig, wie oft mir gesagt worden ist, abgesehen davon, dass ich ja jetzt sehr jung bin, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, die schneiden an meiner Brustwarze entlang und die Narbe sieht hinterher keiner mehr. Warum spielt das eine Rolle? Das hat keine Rolle zu spielen. Ich überlebe gerade Krebs. Was ist denn mit Ihnen?
Naja, aber ich glaube, für manche Menschen spielt es eben doch eine Rolle. Und da könnte man auch wieder, finde ich, ein bisschen mehr ins Gespräch kommen. Weil es gibt auch viele Frauen, die sagen, okay, ich habe Krebs und ich möchte überleben, aber mir ist es auch wichtig, dass ich danach mit dem Operationsergebnis zufrieden bin und dass es ästhetisch ist. Und auch das ist okay. Ja. Das eine ist genauso Absolut. Okay wie das andere, ne?
Ganz genau, aber ich wollte nur wissen, wie die OP abläuft und nicht, ob danach eine Narbe bleibt.
Genau, das ist schon wieder so eine Bewertung, ne?
Ja, genau. Wenn eine Person sich da hinsetzt und sagt, sie möchte das gerne wissen, super, klasse, dass ihr die Info habt und mitteilen könnt, aber ich wollte das nicht wissen und für mich spielt es in dem Sinne keine Rolle. Ich habe eine ganze Menge Narben an meinem Körper und ich fühle mich trotzdem schön.
Genau, aber du bekommst schon wieder suggeriert, dass du schöner bist, weil das ist super wichtig, wenn du eine Narbe hast, die man nicht sieht.
Ja, oder wenn du keine Narben hast und dass du sozusagen an Wert verlierst, je mehr Dötschen du kriegst.
Absolut.
Und das verstehe ich nicht. Also ich bin auch keiner dieser Menschen, der halt diese Ehrerbietung entgegengebracht werden muss, weil ich gerade in Remission bin und Krebs überstanden habe. Also mir müssen sich die Leute nicht zu Füßen werfen und sagen, ich bin so stark und weiß was ich nicht was. Ganz viele Menschen machen das durch und ganz viele Menschen machen auch andere Sachen durch. Und ich bin stolz auf mich, aber das bin ich einfach, Nicht, weil es Krebs ist. Ich wäre auch stolz auf mich gewesen, wenn das was anderes gewesen wäre.
Hm.
So, das ist eine heftige Krankheit. Aber warum sprechen wir dann nicht darüber? Warum wird das tabuisiert?
Hm.
Warum haben wir noch keinen Weg gefunden, das Kindern mitzuteilen? Ne? Das ist zum Beispiel auch so ein richtig krasses Ding. Das ist auch was, wo halt die Sumpfperlen mitunter Abhilfe schaffen. Ich will die Geschichte so nicht vorweggreifen, weil ich auch nicht weiß, ob ich das darf. Aber da ist der Djebo entstanden. Die Begründerin von den Sumpfperlen hat den Djebo entstehen lassen. Das ist ein kleiner Krebs, ein Kuscheltier. Und der wird mit anderen Goodies verschickt an krebskranke Menschen, um auf dem Weg zu helfen. Und sie hat mir erzählt, dass sie mithilfe dessen auch ihren Kindern zum Beispiel erklärt hat, naja, was bei ihr passiert.
Hm.
So, ich habe eine kleine Nichte. Es gab da auch ein Gespräch, wie wir ihr das mitteilen. Weil man natürlich nicht möchte, dass sich die Kinder in dem Sinne sorgen. Aber auf der anderen Seite ist das doch was, worüber wir reden müssen. Es gibt auch Kinder, die krank werden. Es gibt auch Kinder, die Krebs kriegen. Es gibt Eltern, die ihren Kindern das verschweigen.
Ja, und ich glaube auch, die Kinder, die bekommen das sowieso mit. Also ich glaube nicht, dass man das verheimlichen kann. Ich glaube, da spielt auch Unsicherheit eine ganz große Rolle, dass Eltern vielleicht nicht wissen, was jetzt der beste Weg wäre, wie man das am besten kommuniziert und wie viel die Kinder verkraften können, weil ich gehe immer davon aus, alle Eltern lieben ihre Kinder und möchten die natürlich auch schützen. Ne? Und deswegen, also ich stelle mir das auch wirklich schwer vor.
Ist es auf jeden Fall, aber es gibt Beratungsstellen, über die auch kein Mensch aufklärt, die einem dabei helfen können.
Ja.
Unter anderem, das kann ich auch nur jedem Betroffenen raten, die Krebshilfe, die sich in der Nähe des Wohnorts befindet. Meine habe ich erst nach der Reha gefunden, weil ich erst da richtig sozusagen rangezogen worden bin und gesagt habe, das sind super Leute, die können dir bei einer Menge Sachen helfen, geh da mal hin.
Ja, absolut.
Ne? Die helfen teilweise bei solchen Gesprächen und auch also das sind alles Psychoonkologen, zumindest ist das bei der Diakonie so. Die müssen alle Psychoonkologen sein, um dort in der Krebshilfe tätig zu sein. Aber auch mein Psychotherapeut hat da viel beratende Tätigkeit geleistet, die mir wirklich auch durch diese Zeit geholfen hat und auch weiterhin hilft. Und die können natürlich auch beraten, wie sagt man das den Kindern, wie sagt man es den Angehörigen.
Hm.
Du musst halt erst in die Situation kommen und, sag ich mal, die Hälfte schon durchhaben, damit du das findest. Oder jeden Stein, der es auf der Welt gibt, umdrehen, um darauf zu kommen. Und das finde ich nicht richtig.
Ja, wie gut, dass du es ansprichst. Also ich werde das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann kann jeder Hörer oder jede Hörerin direkt auch nochmal sich da belesen und informieren. Liebe Jacqueline, wir haben jetzt wirklich so viel besprochen, so viele Themen auch, gerade, also ich finde, es ist eine schöne Frauenfolge geworden.
Ja, finde ich
Gibt
auch.
Gibt es etwas, was du jetzt vielleicht zum Ende der Folge noch der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Das, was mich viel umgetrieben und belastet hat, war der Gedanke, dass das irgendwie meine Schuld sein könnte. Dass ich irgendwas gegessen oder getrunken habe, konsumiert oder gemacht habe, dass diesen Tumor hervorgerufen hat. Oder auch, dass ich nicht krank genug bin, dass es kränkere Menschen gibt. Ich habe mich gefühlt wie, da gibt es ein Wort für das Imposter-Syndrom, als würde einem das nicht zustehen. Mitgefühl entgegengebracht zu bekommen oder gewisse, wie zum Beispiel den Behindertenausweis, dass man den kriegt oder sowas. Ne? Und da kann ich nur jeder Person mitgeben, ihr tragt keine Schuld an eurer Krebserkrankung. Und ihr tragt auch keine Schuld daran, wie andere Menschen damit umgehen. So, ihr seid nur für euch verantwortlich. Und wenn ihr überwältigt seid, dann, so doof das auch klingen mag, atmet tief durch und macht eins nach dem anderen.
Ja.
Ich habe festgestellt, dass das wirklich essentiell ist. Wenn man ein Ergebnis abwartet, um dann den nächsten Schritt zu gehen, um dann das nächste Ergebnis abzuwarten und dann den nächsten Schritt zu gehen. Aber wenn ich beim ersten Ergebnis schon an den 16. Schritt denke, der sich aber noch so und so häufig ändert, je nachdem, welche Ergebnisse ich noch bekomme, das macht einen wahnsinnig. Hm. Schritt für Schritt.
Ja. Liebe Jacqueline, ich danke dir für dieses Gespräch, für deine Erfahrungen, vor allem auch für deine Gedanken. Das finde ich wirklich sehr bereichernd.
Sehr gerne.
Und ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, bis bald. Mach's gut.
Bis bald. Tschüss.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.